Also es ist halt immer noch so, dass meine linke Seite zeitweise auch taub wird. Das schränkt halt natürlich ein beim Rudern. Aber andererseits, wenn ich keine Einschränkung hätte, dann würde ich auch nicht in dem Vierer sitzen.
So langsam aber sicher geht es hier wirklich Schlag auf Schlag auf Paris zu. Und zusammen mit der Sparkassenfinanzgruppe, die diesen Podcast präsentiert, nähern wir uns jetzt mal wirklich langsam den Paralympischen Spielen 2024.
Ja, und da sind wir direkt beim Thema mit Schlägen, also Ruderschlägen kennt sich unser heutiger Gast nämlich besonders gut aus. Katrin Marchand sitzt nämlich im deutschen Mixed Vierer und hat da als Schlagfrau nochmal ganz besondere Aufgaben, über die wir heute natürlich hier reden werden.
Darüber und aber auch über ihre vergangene olympische Karriere wollen wir mit ihr ein bisschen sprechen. Damit erstmal Hallo an dich, Katrin.
Ja, hallo.
Wir sprechen an einem Mittwoch. Eigentlich ist es dein freier Tag. Du hast uns jetzt schon verraten, dass du heute ausnahmsweise mal einspringen musstest. Du arbeitest nämlich in Teilzeit, plus dann immer noch das Training. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen freien Tag. Wie sieht der sonst aus?
Irgendwie finde ich Mittwoch immer ganz schön, weil das ist so mein freier Tag. Also da habe ich niemanden, der mir irgendwie reinredet. Da kann ich machen, was ich will. Also ich mache normalerweise zwei Trainingseinheiten, mache Mittagspause. Wenn noch Freunde Zeit haben, kann ich mich auch mit Freunden verabreden. So ein bisschen der Füße hoch und mein Tag für die Seele, sage ich mal. Aber heute muss ich arbeiten, dafür hatte ich gestern frei. War diese Woche ein bisschen anders, ja.
Das finde ich sehr schön, wenn der Tag mit zwei Trainingseinheiten als der Füße-Hochtag bezeichnet
Ja,
wird.
es ist der terminfreie Tag. Also ich muss mich halt nicht zum Training verabreden. Also ich trainiere halt dann, wenn ich Lust habe und es ist nicht so 15 Uhr Training und dann machst du das, sondern es ist halt schon so ein bisschen flexibler.
Muss man dazu sagen, dass ihr recht viel individuell trainiert, obwohl ihr als Boot eigentlich natürlich auch viel zusammen trainiert und trainieren müsst. Wie sieht es dann jetzt heute aus? Also du arbeitest, hast gearbeitet, trotzdem noch ein Training hinten dran, Kraftraum oder Ergometer?
Also genau, ich habe jetzt 5 Stunden gearbeitet und mache jetzt so normalerweise ein bisschen wie Mittagspause und werde nachher, also ich habe gestern Krafttraining gemacht und heute ist das Wetter ganz gut, deswegen werde ich mal eine Runde laufen gehen, weil wir jetzt am Wochenende wieder ziemlich viel rudern und genau, deswegen gönne ich mir einmal die Woche einen Tag, wo ich auch mache, also trainiere, worauf ich am meisten Lust habe und das ist heute, glaube ich, mal eine Runde laufen gehen.
Und dann grätschen wir noch dazwischen. Deswegen danke nochmal, dass du quasi deine Mittagspause so gesehen jetzt hier mit uns verbringst. Wie ist das jetzt so 3 Monate vor Paris? Verändert sich da das Training auch? Nimmt man da schon ein bisschen Tempo raus? Wird es dosierter oder fährt man nochmal richtig hoch?
Ja, also wir trainieren jetzt viel mehr zusammen. Also wir versuchen wirklich jedes Wochenende zusammen Vierer zu fahren, plus das individuelle Training unter der Woche. Wir machen mehr kürzere Belastungen, also dass wir im Training auch mal 1000 Meter oder mal 500 Meter fahren in unserem Wettkampftempo. Das ist so der Unterschied. Und wir haben jetzt halt eigentlich alle 3 Wochen auch eine Regatta, also einen Weltcup oder eine Meisterschaft. Und im Winter ist halt wirklich nur 5, 6 Monate stumpf einfach Trainingsumfänge machen. Also Sommer ist schon ein bisschen cooler, weil das natürlich in einer Draußensportart schön ist, wenn gutes Wetter ist.
Ist nicht schlecht, ja.
Auf dem zugefrorenen See rudert sich nicht so gut.
Das ist auch der einzige Grund, nicht rudern zu gehen, wenn es zugefroren ist oder wenn es hagelt und in Strömen regnet. Ja.
Bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, haben wir noch ein paar Fakten über dich, damit alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, schon mal ein bisschen was über dich wissen.
Wir sprechen heute mit Katrin Marchand, 33 Jahre alt, kölsches Mädchen, könnte man sagen, in Köln geboren, groß geworden und auch jetzt noch Lebensmittelpunkt. Dass Katrin im Ruderboot sitzt, ist, wenn wir ehrlich sind, relativ wenig überraschend, denn im Prinzip die ganze Familie ist gerudert, rudert immer noch. Insofern war das eigentlich ein vorgezeichneter Weg. Mit 15 Jahren ist Katrin dann zum Leistungssport gekommen, ist neben der Ruderkarriere Ärztin in einer Klinik für Orthopädie auf dem Weg zur Allgemeinmedizinerin, heute auch schon gearbeitet, wie wir eben gehört haben, hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall und hat seitdem linksseitig eine muskuläre Schwäche und eine Einschränkung im Sichtfeld. Jetzt kommen wir zu den sportlichen Erfolgen. Vize-Weltmeisterin 2022 und Vize-Europameisterin 23 im Mixed Vierer. Wir haben eben schon die olympische Karriere im Vorfeld angesprochen. Vize-Europameisterin 2013 und 2016 und dazu 2 Olympiateilnahmen in London und Rio dabei gewesen. Und um das Ganze noch zu komplettieren, das Wichtigste natürlich, mit dem 3. Platz bei der WM im letzten Jahr ist auch die Norm für Paris erfüllt. Und mehr oder weniger das Ticket gebucht.
Ja, Das stimmt.
Über deine sportliche Karriere, die wir schon haben anklingen lassen, über deine sportliche Laufbahn vor der Parasportkarriere, über die sprechen wir nachher nochmal. Jetzt erstmal zum Hier und Jetzt. In den letzten Wochen, wenn es dann so, wir haben eben schon angesprochen, 3 Monate vor Paris immer mehr aufs Ziel hingeht, wie oft fiel das Wort Paris oder Paralympics in der WhatsApp-Gruppe des Mixed Vierers?
Oh, ja, oft. Also es ist schon natürlich, dass man da ziemlich oft jetzt dran denkt, dass es immer näher rückt und dass man auch so ein bisschen, also ich merke auch, wie so die Anspannung steigt. Egal, ob man sich jetzt irgendwie, wenn jemand mal hustet oder irgendwas anderes ist, dann denkt man direkt so, oh Gott, jetzt hier keine Krankheiten mehr, keine Verletzungen, was auch immer. Ja, also merkt man schon, dass so die Stimmung ist gut, aber es geht halt langsam auf Paris zu und das ist ja auch gut, es muss mal langsam was passieren, aber das Wort, ja, kann ich schon vor- und rückwärts buchstabieren.
Hoffentlich habt ihr keinen Allergiker oder Allergikerin in der Gruppe, weil da wird ja mal ab und zu mal genießt und gehustet. Dann ist ja die Panik jetzt gerade in der Zeit dauerhaft.
Ja, wir passen jetzt auf, dass wir nicht mit nassen Haaren rausgehen.
Dann am besten bei der Joggingrunde auch jeden Schritt ganz besonders vorsichtig aufsetzen, dass man da sich jetzt nicht auch noch bei so einem Alternativtraining unnötig irgendwie irgendwas verstaucht, umknickt, wie auch immer.
Ja, tatsächlich, da ist man jetzt auch wählerisch geworden. Also es gibt Sachen, die mache ich jetzt nicht mehr beim Krafttraining, so wo man denkt, da könnte ich mich jetzt verletzen, das lasse ich lieber sein. Ja.
Du hast eben schon angesprochen, dass ihr mittlerweile viel mehr am Wochenende zusammen trainiert, was eben dann in den Wintermonaten jetzt vielleicht noch nicht so extrem der Fall war. Das heißt aber, unter der Woche trainierst du dann doch sehr viel individuell. Du hast es auch angesprochen mit dem Laufen gehen und Krafttraining alleine. Das ist ja auch egal, ob da jetzt die Mannschaftskollegen dabei sind oder eben nicht. Ist das für dich so der große Reiz, dass man ja mehr oder weniger Teamsportler, aber eben auch Einzelsportler beides, also beides zusammen praktisch ist?
Ja, also früher war das noch extremer, weil wir in einer größeren Gruppe waren, also im olympischen Bereich, dass man halt eigentlich den ganzen Winter sehr individuell trainiert, beziehungsweise die eigene Leistung erstmal im Vordergrund steht und man sich über die eigene Leistung für ein Mannschaftsboot qualifiziert. Das ist jetzt halt anders, weil wir eigentlich, als wir über die Ziellinie gefahren sind in Belgrad auf der WM, schon wussten, dass mindestens 3 von uns auch wieder im Vierer sitzen werden, plus der Steuerfrau. Also der Anreiz, national jetzt die Beste zu sein, ist halt nicht mehr so wie früher, weil es halt weniger Konkurrenz gibt. Man muss sich halt auch im Team natürlich, also die Mannschaftsleistung steht halt mehr im Vordergrund. Aber ich finde es halt trotzdem ganz cool, dass man halt auch so die Freiheit hat, einfach zu sagen, ich mache jetzt nicht heute Krafttraining, sondern morgen und fahre heute Ergo oder, also klar, ich habe so meine Grundumfänge. Also ich will 2-mal die Woche Krafttraining machen, ich will auf dem Rudergometer rudern. Am Wochenende fahren wir meistens Vierer. Also ich gucke halt schon, dass ich auf 15 Stunden komme in der Woche, aber kann das halt so ein bisschen auch nach meinem Arbeitsplan richten. Das ist ganz gut.
Wie hat sich da für dich so die Motivation, mit der du an so ein Training rangehst, verändert? Wenn es früher so ein bisschen die Motivation war, ich muss gucken, dass ich die Beste bleibe, um in das Boot zu kommen. Wenn dieser Druck wegfällt, woher ziehst du die Motivation oder wie motivierst du dich?
Ja, es ist tatsächlich auch schwieriger, weil wir halt auch nicht, also ich trainiere hier nicht in einer Gruppe. Also klar, wenn ich zum CrossFit gehe, dann habe ich da auch meine Freunde und auch eine Gruppe, mit der ich trainiere, aber es ist trotzdem, mache ich da meinen eigenen Plan. Und die Motivation ist im Endeffekt die, dass ich halt denke, ich mache es viel mehr freiwillig. Also ich habe es immer freiwillig gemacht, aber jetzt ist es halt, ich denke mir, ich brauche es nicht, ich kann auch einfach arbeiten und dann ist gut, aber so das Ziel vor Augen zu haben, also dass wir nach Paris fahren und da auch Medaillenchancen haben, das ist eigentlich schon Motivation genug, da sich jetzt nochmal 4 Monate anzustrengen. Also da brauche ich eigentlich niemanden, der neben mir steht und sagt, jetzt geht's zum Training. Also weil da habe ich wirklich genug Eigenmotivation.
Wir haben jetzt schon oft vom Boot, vom Mixed Vierer, von wir oder von euch gesprochen. Deswegen mal ganz kurz vielleicht in deinem Boot sitzen. Außer dir stand jetzt noch Marc Lembeck, Valentin Lutz, Susanne Lackner und Steuerfrau Inga Töne. Das mal kurz vielleicht zur Komplettierung. Du hast nämlich in dem Interview auch gesagt, dass es spannend werden könnte für euch in Paris und eine Medaille drin ist, weil ihr in Anführungszeichen einen Schritt gemacht habt. Wie genau hast du das gemeint? Was ist für dich dieser Schritt?
Also ich glaube, dass wir uns alle individuell verbessert haben. Also wir sind alle stärker geworden. Rudertechnisch haben wir uns auch verbessert und auch was das Zusammenspiel in der Mannschaft angeht, sind wir mittlerweile echt gut eingespielt. Und man sieht das im Training auch, wenn wir mal 1000 Meter fahren, dass die Zeiten jetzt nicht schlecht sind. Und Ja, also irgendwie hat man das, man merkt es so, wie läuft das Boot, wie ist die Stimmung in der Mannschaft, und ich glaube, dass wir da gerade wirklich gut unterwegs sind. Also die Stimmung ist gut, wir verstehen uns alle meistens gut. Klar, wenn man viel aufeinander hockt, dann mal auch weniger, aber das passt schon alles gut zusammen im Moment. Und ich glaube, wenn wir weitermachen und so ein bisschen den Fokus behalten, dann könnte was Gutes bei rumkommen. Aber man weiß halt auch nicht, was die Gegner machen, ne? Das ist halt so das Unbeeinflussbare, was noch dazu kommt.
Apropos Gegner, es gibt noch Weltcups auf dem Weg bis nach Paris, wo man die Gegner ja möglicherweise dann doch nochmal sieht. Wie ist da so die Herangehensweise? Beäugt man sich da schon gegenseitig so oder taktiert man da schon irgendwie?
Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, also wir hatten eigentlich drei Wettkämpfe geplant bis nach Paris. Das ist die Europameisterschaft und ein Weltcup in Luzern, ein Weltcup in Poznan. Die Europameisterschaft konnten wir nicht fahren, weil ich Ermüdungsbruch in der Rippe hatte. Und da es für mich keinen Ersatz gibt, konnte der ganze Vierer dann auch nicht an den Start gehen. Das heißt, die ist ausgefallen. Nächste Woche wären wir eigentlich in Luzern gewesen. Da haben wir jetzt erfahren, dass es keine Gegenmeldung gibt, dass alle anderen Nationen den Weltcup auslassen. Das heißt, der fällt auch weg und jetzt bleibt nur noch ein Weltcup in Poznan. Das heißt, wir haben eine Regatta bis nach Paris. Das ist der einzige Wettkampf dieses Jahr und das ist schon ziemlich herausfordernd, da dann die Gegner kennenzulernen und auch so das überhaupt zu üben, Rennen zu fahren. Das kommt dieses Jahr ziemlich kurz, obwohl das eigentlich total wichtig wäre dieses Jahr. Also es steigert die Nervosität dann vor Poznan, also vor dem Weltcup und auch vor Paris, aber ja, also man beäugt sich so ein bisschen auch über die sozialen Medien. Was machen die anderen? Natürlich sieht man dann immer nur, wie die trainieren und wie toll die alle sind, aber ich glaube, da läuft auch nicht alles rund.
Das sind soziale Medien, das eh gefuscht.
Ja, das stimmt. Aber also man kriegt auch mit, dass jetzt die französische Bugfrau, die hatte irgendwie eine starke Lungenentzündung und konnte halt auch mal echt lange jetzt nicht trainieren. Deswegen haben die auch eine Ersatzfrau reingesetzt. Also man kriegt da schon viel mit und man ist auch in gutem Kontakt eigentlich zueinander, weil die Parawelt schon sehr klein ist.
Versucht ihr denn diese ausgefallenen Regatten irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, aufzuholen?
Ja, also klar, wir fahren halt im Training. Letzte Woche sind wir dann mal 2000 Meter gefahren gegen andere Bootsklassen, die jetzt sich noch nachqualifizieren müssen. Also die jetzt quasi ihren Saisonhöhepunkt haben. Und ja, es ist aber was anderes, wenn man da die Briten neben sich liegen hat oder die Franzosen, die halt auch Vierer mitfahren. Das ist schon was anderes, ne? Da Bug an Bug gegen die zu fahren, als halt so ein Rennen zu simulieren im Training. Das, klar kann man das machen, aber ja, also uns fehlt halt am Ende einfach die, ja, die Wettkampferfahrung.
Wie groß ist für dich persönlich der Traum, vielleicht sogar Gold zu gewinnen in Paris? Ich habe eben deine Erfolge aufgezählt, da waren tatsächlich auch ein paar zweite, dritte Plätze dabei, aber ich glaube, bei so einem Großevent ganz oben standest du noch nicht. Das wäre ja dann in Paris natürlich nochmal eine Nummer.
Ja, also ich sag mal, ich habe eigentlich mit Rudern wieder angefangen, weil ich die Idee ganz schön fand, nach Paris zu den Paralympischen Spielen zu fahren. Das Ziel haben wir jetzt erreicht. Also wenn ich jetzt nicht mich verletze, dann fahre ich da auch hin. Aber jetzt läuft es halt so gut, dass wir natürlich schon, also wir haben jetzt immer eine Medaille geholt auf allen Meisterschaften. Das wäre jetzt doof, wenn wir es bei einer Meisterschaft dann nicht schaffen. Also wenn wir in Paris dann leer ausgehen. Und wir sind den Briten auch immer näher gekommen. Also natürlich setzt man sich dann irgendwie auch das Ziel, die mal zu ärgern und im besten Fall da vorbeizufahren. Das wäre also auf jeden Fall mehr, als ich mir am Anfang erhofft hatte.
Vielleicht wollen Sie das ärgern lassen, auch rausschieben. Deswegen ziehen Sie von den Weltcups zurück.
Ja, ich
Wer
glaube,
weiß
die haben
es?
schon Angst vor uns.
Ja, klingt so. So müsst ihr es sehen.
Unser Boot heißt Pardon, also Entschuldigung. Haben wir auch Spaß gesagt. Entschuldigung, dass wir vorbeifahren.
Oder See you. Vielleicht müsst ihr Pardon und See you noch draufschreiben, damit es auch für alle verständlich ist und quasi im Vorbeifahren für alle gültig.
Ja.
Was kannst du aus deiner Sicht mitbringen denn in dieses Boot? Was bringst du aus deiner Sicht zum Erfolg bei? Was trägst du zum Erfolg bei?
Also, ich glaube, ich bin schon recht erfahren. Also, ich rudere ja seitdem ich 15 bin. Also, 18 Jahre minus 6 Jahre Pause ist schon echt viel Zeit und bin auch schon viele große Regatten mitgefahren. Also, halt zweimal Olympische Spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ich bin halt echt schon viele Rennen gefahren, wo es auch knapp war oder die anders ausgegangen sind, als man es am Anfang erwartet hätte. Ich glaube, da bringe ich schon auch viel so Wettkampferfahrung einfach mit und auch im Training. Also gerade dadurch, dass wir ja früher eine viel höhere Leistungsdichte hatten und jede Einheit eigentlich super wichtig war, um auch besser zu werden. Das ist halt im paralympischen Bereich anders. Wir müssen es, wie gesagt, auch viel mehr selbst motivieren. Es steht niemand direkt hinter einem, wenn man mal irgendwie krank ist. Also die Gruppe war ohne mich auch schon super diszipliniert und ehrgeizig, sonst hätte ich das Projekt auch gar nicht irgendwie so angegangen. Aber ich glaube, ich bringe da schon noch ein bisschen auch Trainingserfahrung mit. Und also ich glaube, Spaß haben wir eh, aber wir verstehen uns halt auch gut. Also es passt einfach gut zusammen.
Wir haben im Vorfeld dieses Termins mit dir hier, zur Podcast-Aufzeichnung, auch mit deinem Trainer gesprochen, Ralf Müller. Der kennt dich schon ewig, du kennst ihn schon ewig. Seit 20 Jahren arbeitet ihr mehr oder weniger zusammen, trainiert er dich, also auch damals schon im olympischen Bereich. Und er hat uns auch ein bisschen was über ja, deine Rolle im Boot verraten.
Und bei der Katrin würde ich eben sagen, die muss und wird ihre Erfahrung im internationalen Geschäft nochmal reinbringen. Zwei Olympische Spiele sprechen für sich. Darüber hinaus fährt sie einen sehr, sehr guten Rennrhythmus da vorne weg als taktvorgebende Frau. Und da verlassen wir uns drauf. Katrin ist ehrgeizig, sie ist zuverlässig, loyal und auch kritikfähig und bringt sich halt in ihrer Rolle für das Team voll und ganz ein. Und das machen die anderen auch.
Das also der Trainer über dich, ist das teilweise natürlich, was du schon angesprochen hast. Und dann kommt aber nochmal wirklich dieser, ja, wenn man so sagen will, vielleicht so ein bisschen dieser Aspekt der Leaderin so ein bisschen noch hervor. Siehst du das für dich auch so? Vor allen Dingen so lange bist du ja so gesehen eigentlich noch gar nicht dabei. Aber gibst jetzt quasi den Takt davor?
Ja, also man sagt ja immer, also die Schlagfolge gibt den Rhythmus vor. Im Endeffekt kann ich da machen, was ich will. Wenn keiner mitmacht, dann ist es auch für die Katz. Also wir müssen halt schon gut zusammenspielen. Deswegen würde ich gar nicht sagen, ich bin die Leaderin, auch wenn Ralf sagt immer, ich bin die Kapitänin im Boot. Aber ja, also gewissermaßen hat man schon als Schlagfrau natürlich viel, kann man viel beeinflussen. Also gerade im Rennen, auch wenn wir nochmal Endspurt fahren oder wie aggressiv man losfährt. Das hängt schon viel auch von der Schlagfrau ab, aber es muss halt, wie gesagt, die ganze Mannschaft auch mitmachen. Ich glaube, im Endeffekt war es, hat sie das einfach gut gefügt, dass der Platz frei war im Boot und ich dann ankam und gesagt habe, ich will mitmachen. Es hat einfach also gepasst wie die Faust aufs Auge, dass das sich so gut ergänzt hat. Und die anderen, das sind halt auch Leute, die einfach auch gut mitmachen im Boot. Also am Land ist wieder was anderes, da sind wir alle irgendwie auch mal Hitzköpfe, aber im Boot harmoniert das halt gut. Da hat jeder seine Rolle, die er auch so gut einnimmt, ja.
Kannst du das für jemanden, der noch nie in einem Ruderboot gesessen hat, mal erklären, was jetzt an deiner Rolle da speziell ist als Schlagfrau? Also inwieweit du da noch Einfluss auf die anderen im Boot nehmen kannst, weil ich meine, ihr seid ja auch alle voll auf Anschlag und außer Puste.
Ja, also genau, ich sitze auf Schlag, das heißt, wir rudern ja rückwärts. Ich bin die Letzte, die ins Ziel kommt. Und alle gucken mich an beim Rudern. Also ich sehe vor mir nur die Spitze vom Boot und gebe halt vor. Das heißt, ich entscheide quasi, wann wir anrollen oder wann das Blatt ins Wasser geht, wie schnell wir durchziehen, theoretisch. Und hinter mir die drei, die müssen exakt das nachmachen, was ich vormache. Das ist auch nicht weniger einfach, weil, also ich denke mal, ich kann machen, was ich will da vorne, und die anderen müssen sich anpassen. Aber genau, die zwei hinter mir, das sind die zwei Männer, die müssen halt gucken, dass sie viel Kraft reinbringen. Und dann gibt es noch die Bugfrau, das ist die Susanne, die ist so ein bisschen für die Harmonie zuständig, sage ich mal. Die macht das Boot wieder zu. Also das heißt, die guckt, dass es gut steht, dass es nicht wackelt. Und für sie ist total wichtig, auch wieder zu machen, was ich mache, damit so das Boot geschlossen ist. Also dass wir alle so als ein Block rudern und nicht halt jeder für sich. Und die Steuerfrau, das ist die, die als Erste durchs Ziel kommt, die liegt so ein bisschen im Boot und ihre Aufgabe ist auch nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. Die gibt halt die Renntaktik vor, die sagt, wann fahren wir nochmal Spurt, wann fangen wir den Endspurt an. Und sie guckt vor allem natürlich, dass wir gerade durch die Linie fahren.
Hast du diese Aufgabe auch schon in deiner olympischen Laufbahn gehabt?
Ja. Also ich bin immer Schlag gefahren. Also ich kann mich auch gar nicht anpassen. Irgendwie. Also
Du musst vorgeben, ja.
ja, es ist tatsächlich, also ich sag mal, ich kann auch im Bug fahren, gar kein Problem, aber im Endeffekt drücke ich dann der Schlagfrau auf, wie man rudern muss. Also wir haben das mal ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Ich kann halt einfach auch nur Schlag fahren. Aber es ist ja nicht schlimm, weil im Rennen hat man ja auch immer nur eine Position. Also ich werde ja nicht im Rennen plötzlich woanders sitzen. Dann denke ich mir, also es ist ja gut, wenn man das, was man macht, halt gut kann. Und man muss ja nicht alles können. Das ist halt so meine Position einfach geworden. Und das finde ich auch okay.
Wir sprechen gleich sowieso nochmal auch über deine Erfahrung, die du im olympischen Bereich gesammelt hast und wie sich das alles unterscheidet, jetzt auch mit Blick auf die ersten Paralympics, die es dann für dich sein werden. Vorher machen wir kurz Pause und wollen einmal die Sparkassen-Finanzgruppe, die diesen Podcast hier präsentiert, einmal nochmal erwähnen. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen nämlich an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Und im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro.
Das ist jede Menge Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Wir haben eben schon erwähnt, dass du aus der Ruderfamilie kommst und Rudern im Prinzip das ein vorgezeichneter Weg war, dass du da auf den Regatten dieser Welt unterwegs sein würdest. Mit 15 hat das Ganze mit dem Leistungssport begonnen. Olympische Spiele 2012 und 2016, London und Rio sicherlich absolute Karriere-Highlights. Wenn du das jetzt mal so vergleichst, die Vorbereitung auf die Paralympics jetzt, was ist anders?
Also der größte Unterschied ist, dass wir neben dem Rudern auch arbeiten alle. Und dadurch sind wir total limitiert in dem, was wir machen. Also ich habe natürlich auch nicht mehr Urlaubstage als jemand, der keinen Leistungssport macht. Ich habe jetzt dieses Jahr noch 2 Monate Sonderurlaub genommen, also unbezahlten Urlaub, weil es halt sonst gar nicht hinhaut mit den ganzen Urlaubstagen. Aber man ist halt schon echt limitiert. Also ich kann gar nicht 3-mal am Tag trainieren unter der Woche, wenn ich da noch 5 Stunden arbeite. Also es geht ja einfach zeitlich gar nicht. Das finde ich ist so ein großer Unterschied. Dazu kommt, dass wir auch alle durch unsere Einschränkungen natürlich noch eingeschränkt sind. Das fängt an, wie komme ich zum Trainingswochenende? Also aus dem Vierer plus Steuerfrau dürfen 2 Leute nur Auto fahren. Die 2 Seheingeschränkten nicht und ich halt auch nicht. Das heißt, es ist immer viel Logistik, Organisation. Es ist viel mehr drumherum als im olympischen Bereich. Und das schränkt uns natürlich in der Trainingszeit auch ein. Dann ist es natürlich, wenn jemand, also der Marc zum Beispiel, der hat unter 5% Sehkraft. Und für ihn ist das von der Konzentration natürlich viel aufwendiger zu rudern als für jemanden, der komplett sieht. Das sind halt so zum einen die großen Unterschiede und halt, es ist halt irgendwie weniger Kampf unter uns, weil wir halt viel weniger Leistungsdichte haben. Also ich sag mal, dass ich im Vierer sitze, das wusste ich eigentlich schon vor einem Jahr. Und das ist natürlich dann für die Motivation nicht unbedingt einfacher. Deswegen muss man halt immer so das große Ziel vor Augen haben. Ja, aber es lässt einen halt auch anders trainieren, als dass man halt sich viel mehr auf sich selbst konzentrieren kann und halt weniger Druck hat. Und ich finde es entspannter für die Nerven auf jeden Fall. Also ich weiß, dass das vor Rio war das ziemlich anstrengend, weil man den ganzen Winter eigentlich gebankt hat, ob man überhaupt zu den Spielen hinfährt, ob die Leistung ausreicht, ob man sich verletzt etc. Und ich finde, jetzt ist es ein harmonischeres Training. Trotzdem haben wir halt alle den Willen, in Paris eine Medaille zu holen. Also wir strengen uns nicht weniger an dadurch, aber es ist halt trotzdem eine andere Herangehensweise.
Gibt es denn Unterschiede, wenn du jetzt auch so, also du warst jetzt dann noch nicht da, du hast die Paralympics noch nicht miterlebt, aber so im Vorfeld in den Vorbereitungen, wie es zu Olympia ist, weil es gibt ja sowas wie, weiß ich nicht, die Ankleidung oder eben die Planung, wann man wie anreist und so. Sind da für dich schon Unterschiede festzustellen oder ist das noch gar nicht so Thema?
Nee, ich glaube, da gibt es eigentlich noch keine Unterschiede. Also wir werden irgendwann auch die Einkleidung bekommen. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner als für die Olympischen Spiele, aber das wird trotzdem noch mehr als genug sein, glaube ich. Ja, also dann gibt es halt so Sachen wie, dass wir halt, erst wurde gesagt, dass wir nach unserem Wettkampf abreisen müssten. Ich glaube, das steht jetzt auch schon wieder nicht mehr zur Debatte. Also dass wir dürfen wohl doch da bleiben. Das kenne ich halt auch nicht. Also in London und Rio durften wir halt bis zur Abschlussfeier da bleiben. Was ich halt auch cool finde, weil man will ja auch dann die anderen Sportarten und Sportler kennenlernen. Aber sonst, glaube ich, gibt es eigentlich tatsächlich keine großen Unterschiede, würde ich sagen.
Du selbst hattest ja eben diesen Part Olympia schon. Wir haben auch noch mal deinen Trainer gefragt, Ralf Müller, wie er dich denn sieht. Er meinte, vom Ehrgeiz, der Zielstrebigkeit, er hat sich da nichts verändert. Aber ein Punkt hat sich so in dieser Vorbereitung, was das Training angeht, verändert. Und das hören wir uns noch mal kurz an.
Wo es ein bisschen Änderungen in dem Sinne geht, ist halt, dass man in der Konzentrationsfähigkeit einer Trainingseinheit Abstriche machen muss, diese körperlichen Einschränkungen des gesamten Teams, die lassen eben nicht so ultra lange Trainingseinheiten zu. Wir sprechen dann so bei uns zwischen 12 und 16 Kilometern ist auch gut. Im olympischen Bereich fährt man 20, 24 Kilometer teilweise. So, und das sind so die einzigen Unterschiede.
Würdest du da so mitgehen, wenn du so die Trainingsintensität vergleichst?
Ja, also wir trainieren schon weniger als vor 8 Jahren. Aber also ich muss sagen, am Anfang habe ich das schon gemerkt. Also ich meine, ich hatte einen Schlaganfall und mein Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig. Am Anfang konnte ich ja mich gar nicht konzentrieren. Also ich hatte das, also ich musste alles komplett gefühlt neu lernen. Und jetzt, also überhaupt so weit zu sein, sich eine Stunde oder anderthalb Stunden konzentrieren zu können, ist für mich auch schon super der Fortschritt. Also es hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Auch auf der Arbeit oder egal bei was ich gemacht habe, dass ich jetzt so lange überhaupt eine Sache machen kann, ist schon halt auch ein Fortschritt, ne? Und klar, also merkt man, irgendwann lässt die Konzentration halt nach. Würde ich jetzt lügen, wenn das nicht so wäre, aber ja, und da halt auch dann eine körperliche Einschränkung, es ist halt schon, dass sich das ein bisschen anders anfühlt, also es ist halt immer noch so, dass meine linke Seite zeitweise auch taub wird. Das schränkt halt natürlich ein beim Rudern, aber andererseits, wenn ich keine Einschränkung hätte, dann würde ich auch nicht in dem Vierer sitzen. Also das ist ja auch der Grund, warum wir vielleicht nicht ganz so schnell rudern wie die Kollegen aus dem olympischen Bereich.
Du hast den Schlaganfall schon angesprochen, das war im September 2021, wahrscheinlich mehr oder weniger sogar während die Paralympics liefen, die sind ja immer so im September, das heißt, da würde sich ja wahrscheinlich sogar so ein bisschen so ein Kreis schließen, wenn du dann in Paris bei der nächsten Auflage dabei bist, 3 Jahre später. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst damals, wie war das? Das hat einen natürlich irgendwie ausgebremst. Man musste in die Reha sich erstmal wieder so ein bisschen zurück ins, ich sag mal, normale Leben kämpfen. Wie sind so deine Erinnerungen an diese erste Zeit danach?
Ich weiß, dass ich so ziemlich direkt auch gefragt habe, erstmal so, wie lange muss ich jetzt hier im Krankenhaus bleiben? Weil man irgendwie am Anfang noch gar nicht realisiert, dass jetzt vielleicht das Leben doch anders sein wird. Wenn man denkt ja immer so, ja, ich komme jetzt aus dem Krankenhaus raus und dann gehe ich wieder arbeiten und alles ist wie immer und dann ist man geheilt. Und das war mir am Anfang nicht so bewusst, dass das nicht so sein wird, weil ich halt irgendwie total naiv war und dachte, naja, es wird jetzt alles wieder weggehen und es ist wie eine Grippe, dann nimmt man ein paar Medikamente oder schläft das halt aus und dann ist gut. Ja, also am Anfang ist einem noch gar nicht bewusst, was das alles für Auswirkungen hat.
Wie war es denn dann, wieder nach Hause zu kommen? Also diese Zeit im Krankenhaus ist ja sowieso immer irgendwie anders und komisch, weil man eben halt nicht zu Hause ist. Aber wenn man dann wieder in die eigenen 4 Wände kommt, das ist dann ja meistens der Punkt, wo man so ein bisschen irgendwie dann mit der harten Realität wieder konfrontiert wird.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich war relativ lange im Krankenhaus, also über 3 Wochen, weil ich noch so eine Blutvergiftung dann dazu hatte. Und also es ist halt wirklich so, mein Krankenhaus, man liegt dann da im Bett rum und kriegt alles gemacht und erst zu Hause wird einem eigentlich bewusst, was man eigentlich für Einschränkungen hat. Und auch nach einem Jahr habe ich noch Sachen gemerkt, die ich gar nicht mehr so gut kann wie früher. Und ich weiß auch noch, dass ich dann mir so die erste Nacht, die ich zu Hause geschlafen habe, da bin ich dann morgens aufgewacht und man vergisst dann auch irgendwie, dass was passiert ist. Und ich weiß, ich bin halt aufgewacht und dachte halt, es ist ein normaler Tag wie sonst auch und hab halt irgendwie dann, weiß nicht, meine linke Seite war taub und ich habe nicht so viel gesehen und irgendwie dachte ich dann erstmal, boah krass, das wird jetzt echt immer so bleiben. Also ich werde nicht irgendwann aufwachen und alles ist wieder weg. Und man realisiert das tatsächlich erst dann, wenn man zu Hause ist und ja, irgendwie denkt man halt immer, man kommt nach Hause und ist gesund und kann wieder alles machen, aber ich habe dann echt super schnell gemerkt, ich kann das nicht, ich kann jetzt nicht mich so viel verabreden oder so viel Dinge unternehmen, wie ich es vielleicht früher gemacht hätte. Und das ist so ein bisschen dann Learning by Doing. Also was kann ich und was kann ich nicht? Oder dann war ich einkaufen und habe mich total im Supermarkt verlaufen, weil ich die Orientierung verloren hatte. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dann auch nach dem Schlaganfall vor allem, halt einfach seinen Alltag, sich da wieder reinzufinden und auch trotzdem Dinge zu machen, die man machen möchte. Weil wenn man sich dann nur ins Bett legt und denkt, ich kann jetzt irgendwie nichts mehr, weil alles anstrengend ist, das, glaube ich, wäre das Schlimmste, was ich hätte machen können.
War diese Akzeptanz und dieses Weitermachen quasi dann auch die größte Herausforderung? Weil du hast mal gesagt, besonders bewusst ist dir geworden, auch bei der Reha in den Rummikub-Duellen gegen die Omas, dass das dann auf einmal überhaupt nicht so funktioniert und du da die Spiele regelmäßig verlierst. Das klingt jetzt so das klingt ja eigentlich scherzhaft, aber das ist ja, wo es einem dann so immer bewusster wird, ne? Weil man denkt, ach, mir ist irgendwas passiert, das wird schon wieder, und dann gehen Wochen vorbei und es wird aber eben nicht wieder.
Ja, es ist schon schwierig und das macht es, glaube ich, gerade bei jungen Schlaganfallpatienten auch so schwierig, dass man halt immer noch denkt, ich bin halt 30 oder jetzt bin ich 33, ich bin eigentlich viel intelligenter, als ich es manchmal bin. Aber bin ich halt gar nicht. Also ich habe halt Einschränkungen auch kognitiv. Also ich habe manchmal Schwierigkeiten, Sachen zu verstehen, obwohl ich das früher total gut konnte, und sich das einzugestehen, also sich für Dinge auch mehr Zeit zu nehmen. Also sei es irgendwie, dass ich meine Unterlagen für die Steuererklärung zusammensuche, das kann ich jetzt nicht mal so zwischen Tür und Angel machen, sondern da muss ich mir halt echt einen Nachmittag für Zeit nehmen, dass ich das halt auch ordentlich mache. Und das ist halt auch das, wo das Umfeld, glaube ich, dann Schwierigkeiten hat, das zu verstehen, weil ich sehe halt immer noch genauso aus wie vor dem Schlaganfall, also man sieht mir nichts an, aber dass ich halt mehr Pausen brauche oder für manche Dinge mehr Zeit brauche, das muss man halt auch immer wieder den anderen gegenüber natürlich sagen und sich da abgrenzen, wenn es zu viel wird. Also da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, weil klar, also wenn man mich kennenlernt, dann redet man mit mir wie mit einer 33-jährigen Frau und nicht wie einer 80-jährigen dementen Oma, wo das manchmal von meinem Gefühl her fast angebrachter wäre, weil ich halt wirklich manchmal dann vergesse, wie die Menschen heißen oder wie die Gesichter aussehen. Ich weiß es einfach manchmal nicht. Und ja, das ist halt so zu akzeptieren, dass es halt so ist und dass es aber nicht schlimm ist. Also ich kann auch einfach sagen, so, es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aus XY Gründen. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich brauche mich dafür auch nicht schämen, weil Sachen jetzt anders sind oder schwieriger sind als früher.
Wenn wir jetzt diese Zeit so rekapitulieren lassen, als du es akzeptiert hast, hast du dann irgendwann wieder angefangen, auch Sport zu treiben? Was hat so den Schalter umgelegt, zu sagen, okay, ich bewege mich wieder mehr, ich mache wieder Sport und eventuell dann auch irgendwann Leistungssport, wo du jetzt ja wieder stehst?
Ich glaube, es war ein bisschen so, dass ich das halt eben nicht akzeptiert habe und einfach dachte, ich mache halt Sport, so wie ich es früher auch gemacht habe. Also ich habe tatsächlich viele Dinge auch einfach gemacht, weil ich total naiv war. Also ich bin 2 Tage nach dem Schlaganfall aus dem Krankenhaus ausgebüxt, um meine Kollegen in meinem alten Krankenhaus zu besuchen. Und die haben mich da angeguckt und gedacht, was machst du hier? Also geh zurück. Also wir fahren dich jetzt mit dem Auto wieder in die Uniklinik. Ich sage, nee, ist doch alles okay, ich laufe jetzt gleich nach Hause. Also in die Uniklinik zurück. Und für mich war das total normal, dass ich halt so die Dinge gemacht habe. Und ich glaube, gerade das ist es halt, war total gut dafür, dass ich halt jetzt da bin, wo ich bin, dass ich halt auch arbeiten gehen kann. Und ich habe halt auch genauso gesagt, ich mache jetzt einfach Sport, weil, also ich wusste ja gar nicht, was ich für Einschränkungen habe. Ich habe dann halt erst gemerkt, boah, das geht nicht so gut, oder ich kann mit der linken, ich hatte am Anfang richtig starke Probleme, Dinge festzuhalten, und habe dann gemerkt, ich kann das nicht, aber ich habe da einfach immer auch gegengearbeitet, im Sinne von, ich habe halt dann die Dinge trotzdem gemacht und ich habe eigentlich nie gesagt, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Und das hat mich halt super weit nach vorne gebracht, dass ich halt wirklich meinen Alltag einfach so gelebt habe wie früher, aber halt schon mit mehr Pausen, weil ich da gemerkt habe, ich kann jetzt nicht irgendwie 2 Stunden in den Zoo gehen, weil da super viele Menschen sind und ich total reizüberflutet bin und danach noch Sport machen. So, das geht gar nicht. Also ich gehe dann 2 Stunden in den Zoo und dann mache ich 3 Stunden Mittagsschlaf. So sah das dann halt eher aus. Aber ich bin halt trotzdem in den Zoo gegangen.
Also war die Nicht-Akzeptanz vielleicht sogar ein bisschen die Hilfe für den Umgang am Ende?
Ja, also ich meine, also wer kann sagen, er hatte schon mal einen Schlaganfall und weiß, damit umzugehen, ne? Also ich hoffe, das sind wenige. Deswegen, also ich wusste ja nicht, was da auf mich zukommt. Das ist auch gut so gewesen.
Und wann ist dir bewusst geworden, dass da tatsächlich jetzt eine paralympische Karriere draus werden kann? Also einfach Sport machen ist ja das eine, aber dann wieder in so einen geregelten Trainingsalltag einzutauchen, ist ja nochmal eine andere Nummer.
Ja, also das war tatsächlich so, dass ich war halt 8 Monate krankgeschrieben und konnte auch gar nicht arbeiten und hatte dann irgendwann echt Langeweile, weil ich halt nichts zu tun hatte zu Hause. Und dann haben wir auch mal meinen Bruder besucht, der in der Schweiz wohnt. Und dann war diese Autofahrt, wo der Bericht kam über die Winterspiele 22. Und dann habe ich halt irgendwie Zeit gehabt, da zu googeln. Und ich bin halt auch so, wenn ich mir dann irgendwie was im Kopf setze, dann will ich das sofort und ich will es dann komplett. Also ich wollte dann, habe ich gedacht, boah, ich will da jetzt irgendwie auch mal wieder zu den Spielen fahren. Also dachte, das ist halt, war halt total geil damals in Rio und London. Das hat so viel Spaß gemacht. Man vergisst ja auch immer so das Schlechte und dachte, ja, guckst du mal, was braucht man überhaupt für Einschränkungen, um da mitmachen zu dürfen, um klassifiziert zu werden. Und das, dann hatte ich so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht und im Endeffekt ein halbes Jahr später war dann auch die Klassifizierung, wo ich dann den grünen Schein quasi bekommen habe. Dann saß ich im Boot und dann hat sich das alles so ergeben. Und klar hätte mich damals jemand gefragt, hast du Bock, wieder so viel zu trainieren oder das so geregelt zu machen, hätte ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber ich wollte halt nach Paris fahren. Und da habe ich halt mehr so das Ziel gesehen und nicht so richtig den Weg. Also ich wusste nicht ganz genau, was genau passiert, aber ich freue mich auf Paris.
Das heißt, auch in den letzten knapp 2 Jahren gab es jetzt nicht irgendwie mal einen Moment, wo du dachtest, boah, eigentlich ist der Aufwand hier nervt mich. Ich habe doch extra diese Leistungssportkarriere mal irgendwann auch beendet, weil ich da eigentlich keine
Gibt es
Lust mehr drauf
regelmäßig.
habe. Ja,
Ich
wahrscheinlich.
meine, also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich habe Bock, dabei 0 Grad rudern zu gehen im leichten Nieselregen, oder? Also, ich weiß nicht. Das macht schon nicht so viel Spaß.
Ich war noch nicht in der Position bisher, dass ich das zum Glück entscheiden musste.
Gibt oft genug Momente, wo ich denke, boah, jetzt irgendwie einfach mal Nachmittag auf der Couch liegen bleiben, anstatt irgendwie zum Sport zu gehen, wäre auch cool, aber irgendwie. Ja, es macht halt trotzdem Spaß und also ich nehme das gerade alles super gerne mit und jetzt vor allem, weil es halt, wie gesagt, viel besser läuft als erwartet, also dass wir mit Medaillenchancen dahin fahren. Also ich meine, ich habe einmal in meinem Leben eine Chance, die Chance, eine Medaille zu holen bei den Spielen und dafür mache ich halt auch mal Sachen, die ich sonst vielleicht nicht machen würde, dass ich bei 0 Grad rudern gehe. Aber es ist tatsächlich nichts, was ich in 10 Jahren noch machen möchte. Aber dann vergisst man das auch wieder. Und dann ist ja nächstes Jahr und dann ist wieder Sommer und denkst du, boah, geil, rudern, macht voll viel Spaß und fährst Weltcups mit, irgendwie holst vielleicht mal eine Medaille oder weiß nicht, verbesserst deine eigene Leistung und dann vergisst man das wieder, dass man im Winter auch bei 0 Grad rudern war. Und dann macht man es wieder und dann denkt man, scheiße, warum mache ich das?
Und zack ist 2028.
Oh Gott, ja. Keine Ahnung, mich fragen auch mal alle, was passiert dann nach Paris? Ich weiß es nicht. Also ich will nicht im Winter rudern gehen, aber.
Das könnte ja das einzige Hindernis werden, der Winter.
Ja, es ist wirklich so.
Du hattest jetzt schon mehrmals erwähnt, dass Paris irgendwie dich so reizt und du da unbedingt hin willst. Hast du irgendeine besondere Beziehung zu Paris? Gibt es da irgendwas? Also wenn diese gleichen Paralympics jetzt, keine Ahnung, woanders gewesen wären, in Johannesburg, wäre das der gleiche Reiz gewesen?
Ja, also wäre, glaube ich, schon der gleiche Reiz gewesen. Andererseits ist Paris auch so eine Stadt, also mein Bruder hat da mal gewohnt, mein Vater ist da groß geworden. Also wir haben da schon auch so eine spezielle Beziehung zu Paris und also ich habe ja auch einen französischen Nachnamen. Ich finde, das ist schon ein schönes Land. Und Paris ist halt so nah, dass halt auch super viele Verwandte und Freunde kommen werden. Und das finde ich, macht es halt nochmal schöner, dann auch so einen kleinen Fanclub, sage ich mal, dabei zu haben. Das ist schon cool, das halt so mitzuerleben, wie viele Freunde und Familie da halt auch mitfiebern. Und das wäre, glaube ich, jetzt in LA anders. Also da würden nicht so viele Leute hinkommen.
Wie groß ist der Fanclub schon? Wie viele haben sich schon angemeldet?
Ich glaube tatsächlich so 50 Leute finde ich schon viel.
Das ist ordentlich, ja.
Das ist stattlich, ja.
Also sind ja also auch Vereinsleute und also der Marc im Vierer bei uns, der ist ja auch ein Vereinskamerad von mir. Deswegen kommen da halt natürlich auch ein paar mehr Leute und also ich finde das total super und also ich finde das auch schön und freue ich mich auch, wenn ich dann hoffentlich ein paar Leute ins Deutsche Haus mal einladen kann. So Sachen. Also nach unserem Wettkampf.
Also Familie Marchand reißt das deutsche Haus ab, das halten wir mal so fest.
Mein Vater ist der Erste, der in Rio in den Pool gefallen ist.
Gefallen oder gesprungen?
Ja, also er hat sich was zu essen geholt und ist dann irgendwie da halt mit dem Essen langspaziert und hat uns gesucht, also meine Mutter und mich. Und irgendwie war dann da plötzlich der Pool und er ist einfach reingelaufen.
Ja,
Aber das Essen hat er gerettet.
das hätte ich in Rio auch gesagt, dass ich da einfach in den Pool gefallen bin.
War
Natürlich.
schon lustig.
Auch in Paris sein wird, ist nicht nur das Team Deutschland Paralympics, sondern auch das Team Deutschland. Und da wollen wir nochmal einen kleinen Hinweis geben auf unseren Partner-Podcast, nämlich den Team Deutschland-Podcast. Da wechseln wir uns ja alle 2 Wochen mit ab. Und da ist dieses Mal zu Gast Amanal Petros, Deutschlands schnellster Marathonläufer. Und der ist voller Optimismus und hat einige spannende und lustige Anekdoten da im Gepäck.
Genau, Amanal war nämlich tatsächlich gerade auch erst in Paris, hat das Team Deutschland Outfit für die Olympischen Spiele dort präsentiert und sich in der aktuellen Folge, sagen wir mal, sehr ehrgeizig gezeigt.
Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich bin vor 2 Wochen schon Marathon gelaufen, aber das ist mir egal, Mann. Ich werde es versuchen, die deutsche Rekord zu knacken, Alter.
Also sehr viel positive Energie strahlt er aus, ist ein großartiger Typ, Amanal Petros. Und der wird natürlich dann auch in Paris versuchen, deutsche Rekorde zu knacken und vielleicht um die Medaillen mitzulaufen. Also auch gerne im Team Deutschland Podcast mal reinhören, den abonnieren, dann verpasst ihr eben auch nichts mehr aus dem olympischen Bereich.
Katrin, wir gehen langsam hier schon aufs Finale zu, aber nicht ohne nochmal ein kleines Spiel mit dir zu spielen, beziehungsweise einen kleinen Abschluss zu haben. Und zwar eine Kategorie, wo wir dir drei Sätze hinwerfen, die du quasi dann vervollständigst. Dorian, du startest mal mit dem ersten.
Genau, der erste lautet: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
An den Eiffelturm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich bei Paris mal an den Eiffelturm.
Das Symbol. Also du denkst gar nicht zuerst an was Sportliches, sondern an das Touristen-Highlight.
An den Eiffelturm und an das paralympische Logo gleichzeitig. Das ist schon so verknüpft jetzt mittlerweile.
Hast du das eigentlich schon tätowiert? Du hast, glaube ich, das olympische Logo tätowiert, ne?
Ja, ich habe die Olympischen Ringe 2012 mir tätowieren lassen, weil ich finde, das war so ein Muss, irgendwie Must-Have. Also ich dachte immer, wenn man einmal, also als Kind habe ich gedacht, boah, krass, die Leute, die dann zu den Olympischen Spielen fahren, die sind also außerordentlich gut in ihrer Sportart und war, also ich habe nie daran gedacht, selbst mal hinzufahren und dachte immer, boah, wenn ich da mal hinfahren würde, also ich würde mir das auf jeden Fall tätowieren lassen. Und dann habe ich das natürlich auch machen lassen, als ich dann auch da war. Ich weiß noch nicht, wohin, aber es wird wahrscheinlich auch kommen, ja.
Vorschläge schickt ihr einfach ans Team Deutschland Paralympics. Die können dann sicher dabei werden. Stirn ist, glaube ich, ausgeschlossen. Gesicht
zählt. Stirn ist raus, ja.
Okay, gut. Der zweite Satz. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Ich glaube, mehr, weniger Angst vor uns zu haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass, oder vielleicht auch, weil es bei mir so war, dass ich mit den Parasportlern früher nicht wusste, umzugehen. Dabei sind wir ja auch ganz normale Menschen und man kann auch normal mit uns reden. Und also wir brauchen keine besondere Behandlung in dem Sinne. Klar können wir manche Sachen nicht, aber einfach, ja, einfach ganz normal integriert zu werden. Das klappt im Ruderverband, muss ich sagen, sehr gut, weil wir auch die paralympische Weltmeisterschaft mit der Olympischen zusammen machen. Das ist ein Wettkampf. Da kommen dann im Wechsel olympische und paralympische Rennen. Und auch so die Mannschaft an sich, wir sind eigentlich mittlerweile ein Team, würde ich sagen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich aus dem olympischen Bereich komme. Also da so eine Verbindung da ist. Aber insgesamt würde ich sagen einfach, also ja, man kann ganz normal mit uns reden.
Das ist der Hinweis an alle da draußen, die da noch dran gezweifelt haben bisher.
Das beweist dieser Podcast ja auch sehr gut, dass man mit euch einfach ganz normal reden kann. Also hört gerne rein in all die Folgen, die es da schon gibt auf den Plattformen. Der dritte Satz, da bin ich immer besonders gespannt. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
Boah, ich bin auch, glaube ich, sehr vielseitig. Also
sportlich vielseitig, aber nicht. Das meinen wir jetzt nicht.
Nee, also ich meine so generell, also ich verwundere immer wieder mit irgendwelchen Sachen, die ich dann manchmal dann doch kann oder auch nicht kann. Aber ich weiß gar nicht, was ich für ein verborgenes Talent habe.
Aber hast du ein Beispiel, womit du zuletzt jemanden hast erstaunen lassen?
Ich habe mal erzählt, dass ich irgendwie auch 13 Jahre in der Musikschule war. Das, also weiß fast niemand, weil das schon so lange her ist. Aber ich kann tatsächlich Blockflöte sehr gut spielen. Vor Gott. Und ich habe auch mal Cello gelernt. Ich kann auch ein bisschen Klavier. Ich glaube, das wissen viele nicht, weil das auch jetzt nicht so wichtig ist, finde ich. Aber,
Musikalisches Talent.
Ja, hilft auch beim Rudern, also weil Rudern ist ja auch sehr rhythmisch.
Welches ist dein Lieblingsinstrument?
Ich habe damals mit Fagott angefangen, weil ich unbedingt den Großvater von Peter und der Wolf spielen können wollte. Das konnte ich dann habe ich aufgehört. Aber das fand ich ganz cool, Fagott. So ein Riesen, kennen viele gar nicht, weil das eigentlich kaum jemand spielt. Und ich glaube, viele kennen auch den Großvater von Peter und der Wolf nicht, aber...
Das ist so ein gruseliger Song, oder? Das ist doch so relativ...
Ich sing's jetzt nicht vor, weil singen kann ich nicht.
Schade, das war der Versuch.
Das ist so ein Musical, irgendwie Peter ist so ein kleiner, fröhlicher Junge und dann kommt der böse Großvater und der hat so eine dunkle Stimme und das wird halt vom Fagott gespielt.
Also da sonst mal reinhören auf den Plattformen, wo ihr quasi Podcast empfangen könnt, da kann man wahrscheinlich auch dieses Liedchen sich dann mal anhören. Vielen Dank, Katrin Marchand, Schlagfrau aus dem Mixed-Vierer des Pararuderns, für deine Zeit und für das Gespräch.
Gerne.
Wir hören uns dann hier in 4 Wochen wieder, dann haben wir die nächste Folge am Start. Bitte bis dahin den Kanal abonnieren, fleißig Folgen hören, weiterempfehlen und so weiter und so fort. Wir zwei, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir machen die Mikros aus und hören uns bald wieder. Macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.